Wir kommen zum zweiten Thema heute Morgen, das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens. Ich möchte vorausschicken, ich werde öfters Hudson Taylor zitieren, das hat zwei Gründe. Einmal, weil er aus seinem Leben zu diesem Thema sehr viel zu sagen hat. Und zum Zweiten, weil er die Person ist in der Kirchen- und Missionsgeschichte, mit der ich mich am intensivsten beschäftigt habe, von allen Personen, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe. Johannes 15, Vers 1 bis 8. Johannes 15, ich lese ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Soweit dieser Abschnitt. Während meiner Bibelschulzeit hatten wir in bestimmten Abständen ein freies Wochenende. Das wurde auch Heimfahrt Wochenende genannt und war natürlich sehr beliebt. Im letzten Jahr unserer fünfjährigen Ausbildung, da hatte die letzte Klasse ein eigenes Stockwerk mit eigenem Gemeinschaftsraum inklusive Kühlschrank und Kochgelegenheiten. Und wir hatten das Heimfahrwochenende nicht immer gleichzeitig, das war oft unterschiedlich, je nachdem wie wir auch verschiedene Dienste hatten an dem Wochenende. Aber es war dann so gewesen, wenn einer von seinem Heimfahrtswochenende zurückgekommen ist und wir kamen abends zurück, waren irgendwo zum Predigen oder woanders gewesen, kamen dann zurück, dann ging man als erstes in den Gemeinschaftsraum, wie das halt so unter Männer ist, und dann hat man geschaut, was im Kühlschrank steht oder was sonst noch da steht. Und wenn es nicht angeschrieben war, das war ein ungeschriebenes Gesetz, dann war das Allgemeingut gewesen. Man hat dann immer was Gutes mitgebracht von zu Hause. Jeder hat gewusst, die anderen warten drauf und dann durfte man sich abends bedienen. Und dann bin ich auch an einem Sonntagabend zurückgekommen und habe auf dem Tisch einen angeschnittenen, leckeren Rührkuchen gesehen. Und ich kann mich noch ganz gut an diesen wunderbaren Zuckerguss erinnern, von diesem Rührkuchen. Und ich habe dann so ein leckeres Stück, war schön aufgeschnitten, in die Hand genommen. Und als ich das in der Hand hatte, da wurde mir klar, da stimmt was nicht. Es war nämlich sehr schwer gewesen. Und ich habe das noch rechtzeitig gemerkt. Das war nämlich eine Gipsattrappe. Das wäre sonst ein echter Plombenknacker geworden, dieses Stück. Was war das Interessante an diesem Rührkuchen? Einer wollte sich einen Scherz erlauben von meinen Klassenbrüdern. Äußerlich hat das vollkommen echt ausgesehen. Wie ein wunderbarer, leckerer Rührkuchen. Und erst beim Anfassen durchs Gewicht ist mir klar geworden, dass diese Sache nicht echt war. Und jetzt kommen wir zur Nachfolge Jesu. Wie schwer ist es auch da oft, Echtes von Unechtem zu unterscheiden. Und für den außenstehenden Betrachter, da mag Echtes und Unechtes oft ganz ähnlich aussehen, so wie diese Rührkuchenattrappe aus Gips. Worte, die können ganz ähnlich klingen. Echtes und Unechtes. Und die Bibel, die nennt uns ein Unterscheidungsmerkmal im Zusammenhang mit echten Propheten und falschen Propheten. Matthäus 7, da hat unser Herr Jesus in Vers 20 gesagt, deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein Unterscheidungsmerkmal von Echtem und Unechtem. Wir haben die ersten 8 Verse aus Johannes 15 gelesen. Ein Kapitel zuvor, in Johannes 14, da spricht der Herr Jesus über den Tröster, über den Heiligen Geist, den er senden wird als den Tröstern zu seinen Jüngern. Und damit sehen wir in Johannes 15, wenn wir jetzt den Textzusammenhang nehmen, die verheißene Sendung des Heiligen Geistes, und jetzt kommt im Anschluss Johannes 15, dass ein geisterfülltes Leben immer ein Leben ist, welches für den Herrn Frucht trägt. Und wo die Verbindung zu Christus und das Leben mit ihm stimmt, da wird Frucht eine ganz natürliche Folge sein. Das heißt nicht, dass die Frucht auf Knopfdruck da ist. Im Psalm 1 lesen wir, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das ist Gottes Sache. Aber wenn eine echte Lebensverbindung da ist, wird Frucht die natürliche Folge sein. Von der Bibel her kann es nicht sein, dass jemand in einer echten Verbindung mit Christus lebt und es gibt keinerlei Frucht in seinem Leben. Ich sage nochmal, Frucht kann Zeit brauchen, Wachstum brauchen. Aber das kann eigentlich nicht sein. Wer mit Christus lebt, bei dem wird immer früher oder später Frucht sichtbar werden. Jetzt ist eines ganz wichtig, wenn wir von Frucht reden. Wir dürfen Frucht, von dem, was die Bibel unter Frucht versteht, nicht mit christlichem Aktivismus verwechseln. Wir dürfen Frucht auch nicht mit selbstgemachtem Erfolg verwechseln. Und Hudson Taylor hat hier etwas ganz Wichtiges geschrieben. Er schrieb, zwischen Frucht und Arbeit besteht ein grundlegender Unterschied. Arbeit ist das Ergebnis von Anstrengung. Frucht entsteht aus Leben. Ein schlechter Mensch kann gute Arbeit leisten, aber ein schlechter Trieb zeitigt keine Frucht. Das Ergebnis der Arbeit kann sich nicht vermehren. Die Frucht hingegen enthält alles, was sie benötigt, in sich selbst. Die Schrift spricht bezeichnenderweise nicht von den Früchten des Geistes, als ob wir unter den genannten Früchten wählen könnten. Die Rede ist nur von Frucht, die aus einem reichen Büschel von Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter besteht. Welch ein Segen, solche Frucht zu seiner Zeit hervorzubringen. Soweit Hudson Taylor. Wenn die Bibel von Frucht redet, dann meint sie in erster Linie, was in diesem Zitat schon angeklungen ist, die Frucht des Geistes. Und wenn die Bibel von Frucht des Geistes redet, dann geht es nicht um menschlich angeborene natürlichen Charaktereigenschaften. Es ist schön, wenn jemand ein angeborenes sonniges Wesen hat, aber das ist nicht die Frucht des Geistes. Es geht nie um Dinge, die der Mensch von Natur aus hat oder die in seiner Veranlagung sind, sondern Frucht ist all das, was Christus durch seinen Geist in mir gewirkt und verändert hat, was nicht zum Repertoire des natürlichen, verlorenen Menschen gehören kann. Er möchte uns zu seiner Ehre immer mehr verändern, damit wir ihn verherrlichen. Der Bibeltext in Johannes 15 zeigt uns aber nicht nur Frucht als Kennzeichen eines geisterfüllten Lebens, sondern er gibt uns auch den Weg vor, wie unser Leben für Christus fruchtbar wird. Mit anderen Worten, wie er unser Leben zu seiner Ehre gebrauchen kann. Das erste, das Verhältnis zwischen Weinstock und Rebe. Johannes 15 beginnt mit einem der 7 Ich Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Und damit wird ganz deutlich, dass der Schlüssel oder die Quelle eines fruchtbaren Lebens allein in Christus ist. Er ist der Weinstock, der alles in sich trägt, was wir in der Nachfolge benötigen, um Früchte für ihn zu bringen, an denen er sich freuen kann, die ihn verherrlichen. Und damit wird ganz deutlich, dass Frucht niemals das Ergebnis eigener Anstrengung ist. Frucht ist niemals das Ergebnis eigener Frömmigkeit, eigener christlichen Leistungen, die man bringt. Sondern Frucht ist das, was Christus in mir und durch mich zu seiner Ehre bewirkt hat. Und damit wird auch die Grundlage für ein fruchtbares Leben deutlich. Die Grundlage für ein fruchtbares Leben ist im richtigen Verhältnis zwischen Weinstock und Rebe begründet. Nun, was ist das richtige Verhältnis zwischen Weinstock und Rebe? Das echte Verhältnis zwischen Weinstock und Rebe, damit die Rebe Leben hat, ist eine organische Verbindung. Ein christlicher Lebensstil macht aus einem Menschen noch lange keinen Jünger Jesu. Gut gemeinte Frömmigkeit, eigene Anstrengungen können aus einem toten Ast keine lebendige Rebe machen. Die entscheidende Frage ist, ob Christus in mir lebt und wohnt und ob er durch seinen Heiligen Geist etwas völlig Neues in mir begonnen hat. Lebendige Rebe am Weinstock werde ich deshalb nur durch die Wiedergeburt, von der die Bibel spricht. Vor längerer Zeit, da habe ich einen Artikel gelesen über Ceausescu, diesen grausamen letzten Diktator in Rumänien. Und es musste ja alles so funktionieren, wie er sich das vorstellte, ob es funktionieren konnte oder nicht. Und dann hat er sich wieder mal zum Besuch angemeldet in einem landwirtschaftlichen, staatlichen Betrieb. Und klar, wenn Ceausescu kam, dann musste man eine reiche Ernte vorweisen können. Aber jetzt hatten die ein Problem, es gab keine reiche Ernte. Sie haben fast kein Obst auf den Bäumen gehabt. Jetzt überlegen Sie, was können wir machen, um Ceausescu zufriedenzustellen. Und da ließen die Genossen Äpfel von außerhalb kommen. Und vor seinem Besuch haben sie die ganzen Äpfel mit Bindfäden an die Apfelbäume gehängt in ihrem Betrieb. Man hat es so Ceausescu gezeigt mit einigem Abstand, wie wunderbar die Planwirtschaft ist, wie alles funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und er war hochbegeistert über diese Bäume, die voll hingen mit Äpfeln. Sehr beeindruckend. Aber das Entscheidende, das war keine Frucht, die gewachsen war. Das war gemacht. Und wenn sie die Äpfel nicht rechtzeitig weggenommen haben, waren die wieder verfault gewesen. Der christlich-religiöse Mensch mag vieles tun, mag sich mit vielem schmücken, was oberflächlich betrachtet wie Frucht aussieht. Aber die Frucht, von der die Bibel spricht, kann nur dort entstehen, wenn Christus durch seinen Heiligen Geist in einem Menschen wohnt. Und wenn er volles Wohnrecht hat, sodass er wirken kann durch ihn. Jetzt gibt es viele Nachfolger Jesu, die aus Gott geboren sind, die den Heiligen Geist haben. Sie sehnen sich nach Gott gewirkter Frucht und sie leiden darunter, weil nur so weniges in ihrem Leben sichtbar wird. Und dann beginnt man aus einem eigentlich guten Anliegen heraus, sich anzustrengen. Man beginnt zu ringen, dass man doch Frucht bringt. Und je mehr man sich anstrengt, je mehr man ringt, je mehr man tun will, umso schlimmer wird das Ganze, wenn man ehrlich ist. Ich habe Hudson Taylor zitiert, mit durch Johannes 15 kam es zu einer grundlegenden Veränderung in seiner Nachfolge, in seinem Dienst für den Herrn, schon als er in China war, im Dienst für den Herrn. Und er schrieb damals an seine Schwester, ich fasse das jetzt zusammen, aus diesem Ringen heraus, wie er mehr Frucht bringen kann. Ich begann den Tag mit Gebet und war entschlossen, meine Augen nicht einen Augenblick von ihm abzuwenden. Aber der Druck der Pflichten, die bisweilen sehr schwer waren, die beständigen Unterbrechungen, die so ermüdend wirkten, veranlassten mich oft, ihn zu vergessen. Jeder Tag brachte ein ganzes Register von Sünde und zu Kurzkommen von Mangel an Kraft. Wohl hatte ich alle Zeit es wollen, aber das Vollbringen fand ich nicht. Die ganze Zeit hindurch war ich gewiss, dass in Christus alles war, was ich brauchte. Aber ich wusste nicht, wie ich es mir aneignen sollte. Er war reich, ich aber war arm. Er war stark, aber ich blieb schwach. Ich wusste, dass in der Wurzel, im Stamm genügend Kraft und Fettigkeit war. Die Frage war jedoch, wie ich dies in meinen winzig kleinen Zweig bekommen sollte. Die Gefahr bei einem solchen Ringen besteht darin, dass wir immer mit unserem Glauben beschäftigt sind, immer mit unserer Anstrengung. Und eine echte Rebe ist ein verwachsener Teil des Weinstocks, eine organische Verbindung. Sie gehört untrennbar zu ihm. Und mit ihm verbunden zu sein, da muss eine Rebe nicht erst überlegen, wie sie an den Weinstock kommt, wie sie aus dem Weinstock den Saft herauspressen kann oder anzapfen kann. Und genauso ist jedes wiedergeborene Kind Gottes mit Christus verbunden. Ich gehöre ihm und er lebt in mir. Und durch das neue Leben, Christus in mir, hat Gott mir restlos alles für ein fruchtbares Leben geschenkt. Die Frage ist nicht, wie die Rebe an den Weinstock kommt und den Saft rauspumpen kann durch eigene Anstrengung, sondern die Frage ist, ob ich das erkenne, dass mir in Christus alles geschenkt ist. Ich zitiere Hudson Taylor weiter. Als meine Seelenangst ihren Höhepunkt erreicht hatte, gebrauchte der Herr einen Satz in einem Brief. Aber wie soll unser Glaube gestärkt werden? Nicht dadurch, dass wir um Glauben ringen, sondern dadurch, dass wir ruhen in dem, der treu ist. Als ich das las, da wurden meine Augen geöffnet. Wenn wir nicht glauben, so bleibt er treu. Ich schaute Jesus an und erkannte, und was für eine Freude strömte da in meine Seele. Ich erkannte, dass er gesagt hatte, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Oh, das gibt Ruhe, dachte ich. Ich habe mich umsonst bemüht, die Ruhe in ihm zu finden. Ich will mich nicht mehr anstrengen. Er hat ja verheißen, dass er mich nie verlassen, mich nie versäumen will. Wie groß erschien mir der Fehler, den ich begangen hatte, indem ich wünschte, dass ich den Saft, die Fülle aus ihm heraus, durch meine Anstrengung bekommen möchte. Ich erkannte auch, dass ich ein Glied an seinem Leib bin, von seinem Fleisch und seinem Gebein. Ich sah auch, dass der Weinstock nicht nur die Wurzel ist, sondern alles, Wurzel, Stamm, Rebe, Ranke, Blätter, Blüten, Früchte. Oh, die Freude, diese Wahrheit zu verstehen. Ich bete, dass die Augen deines Verständnisses erleuchtet werden möchten, damit du die Reichtümer, die uns frei und umsonst in Christus geschenkt sind, erkennen und in den Genuss derselben eintreten kannst. Die Grundlage für ein fruchtbares Leben ist nicht meine Anstrengung, nicht meine Bemühung, nicht meine Aktivität, sondern es geht um diese Erkenntnis, dass mir in Christus alles geschenkt ist, dass ich alles nur von ihm erwarte und ihm glaube, dass er sein Werk in mir tun und vollbringen wird. Und deshalb schreibt Paulus an Philemon in Vers 6, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde. Und jetzt, wie wird sie wirksam, die Gemeinschaft des Glaubens? In der Erkenntnis alles Gute, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Damit kommen wir zum Zweiten, die Reinigung der Rebe. Ein fruchtbares Leben, das Christus verherrlicht, das ist nicht eine Möglichkeit in der Nachfolge. Wenn jemand ein neues Auto kauft, dann gibt es die Serienausstattung und die Option. Und dann kann ich sagen, ja, ich hätte gerne ein Schiebedach oder nicht, ich möchte das Geld lieber sparen. Oder ich brauche ein Schiebedach, wenn es heißt, es sind Optionen, da kann ich frei wählen. Aber ein Leben des Christus verherrlicht, das ist nie eine Option in der Nachfolge. Auch nicht für die, die besonders fromm sein wollen oder sonst irgendetwas, aber ich brauche das nicht. Sondern das ist Gottes Wille für unser Leben. Wir sind errettet, um ihn durch unser Leben zu verherrlichen. Sein Wille für seine Kinder. Und das ist der Grund, warum der Vater im Himmel bemüht ist, jede seiner Rebe zu reinigen, die am Weinstock ist. Damit sie mehr Frucht bringt. Damit sein Leben ungehindert durch sie fließen kann. Und der Herr Jesus betont hier, dass seine Jünger rein sind, um des Wortes willen, das er zu ihnen geredet hat. Und diese grundsätzliche Reinigung finden wir auch in Johannes 13, Vers 10. Dort geht es um die Fußwaschung. Und Petrus wollte ja am liebsten ganz gewaschen werden. Und er hat gesagt, es ist nicht nötig, wer gewaschen ist, nur noch, dass man ihm die Füße wäscht. Was ist damit gemeint? Es geht um die Wiedergeburt. Das ist diese grundsätzliche Reinigung. Ihr seid rein um des Wortes willen. Und damit macht Christus deutlich, wenn die Wiedergeburt geschehen ist, wird es von selbst zu einer Veränderung und zu Frucht kommen. Genauso wie eine Rebe von selbst Frucht ansetzt, wenn sie mit dem Weinstock organisch verbunden ist. Aber der Vater im Himmel möchte die reine Rebe weiter reinigen, damit sie mehr Frucht bringt. Und damit haben wir ein Kennzeichen von Gottes Wirken. Wenn Gott sein Werk begonnen hat, dann kann das auf die Dauer keinen geistlichen Stillstand geben. Es kann sein, dass ein Kind Gottes für einige Zeit vom richtigen Weg abkommt. Und dann geht es darum, Buße zu tun und umzukehren. Gibt keinen anderen Weg. Es kann auch sein, dass wir die erste Liebe verlassen. Dass uns eine Gleichgültigkeit reinkommt. Das ist eine ganz große Gefahr in unserem Leben. Aber es kann von der Heiligen Schrift her nicht sein, dass ein Kind Gottes nach seiner Bekehrung für den Rest seines Lebens keinerlei geistliche Wachstum hat. Dass keinerlei Frucht sichtbar wird. Das kann nicht sein. Wo die organische Verbindung ist zwischen Weinstock und Rebe, kommt es automatisch zur Frucht. Auch wenn es gehindert werden kann zwischendrin, wenn es Stillstand oder Dürrezeiten geben kann. Aber es kann nicht sein, dass jemand errettet ist und es wird überhaupt nicht sichtbar in seinem Leben. Und aus diesem Grund beginnt der Weingärtner die Rebe zu reinigen. Als Teenie, da konnte ich einmal selbst in den Ferien bei einem Weingärtner mitarbeiten. Und es war die Zeit, in der die Wasserschüsslinge abgeschnitten wurden. Nur durch das Ausschneiden der Wasserschüsslinge, das lernte ich damals, kann der Saft in die richtigen Bahnen gelenkt werden, dass am Ende gute Frucht entsteht, reichlich Frucht entsteht. Und ich glaube, Sie haben im Herbst noch was geerntet, trotz meiner Mitarbeit. Und ein Bibelausleger, der weist darauf hin, dass im ersten Jahr die jungen Reben bis auf zwei Augen zurückgeschnitten werden. Also ganz zurückgeschnitten werden, dass sie umso mehr Frucht bringen am Ende. Nun, das Ausputzen mit dem Winzermesser ist für die Rebe ein schmerzhafter Vorgang. Und ganz wichtig, nicht die Rebe entscheidet, was dran bleibt und was wegkommt. Das entscheidet jedes Mal der Weingärtner, der die Rebe anschaut, in die Hand nimmt und dann beschneidet. Er entscheidet, was dran bleibt und was wegkommt. Nur so kann die Rebe mehr Frucht bringen. Und das Mittel für die Reinigung ist das Wort Gottes. Deshalb ein fruchtbares Leben für den Herrn und ein intensives Leben in der Bibel sind zwei Dinge, die untrennbar miteinander verbunden sind. Durch den Spiegel von Gottes Wort erkenne ich mehr und mehr unfruchtbare Triebe, die ich ohne sein Wort niemals erkennen würde. Und das Wort Gottes hat selbst die Kraft, das Denken, das Leben, die Wahrnehmung mehr und mehr nach dem Willen Gottes zu verändern. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Marks und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Durch das Wort werden wir gereinigt. Und durch das Wort Gottes kann ich erkennen, dass der Herr alle Dinge zu meinem Besten mitwirken lassen möchte. Gut aufgepasst. Ich weiß, wir zitieren den Vers oft richtig und denken falsch. Dass er alle guten und angenehmen Dinge zu meinem Besten mitwirken lassen möchte. Das denken wir oft, wenn wir den Vers zitieren. Und steht das ganz anders da. Alle Dinge, nicht nur die guten und angenehmen. Er möchte alle Dinge zu meinem Besten mitwirken lassen. Der Weingärtner beginnt, die Rebe zu beschneiden, damit Frucht entstehen kann. Und möglicherweise führt uns der Herr völlig entgegen der eigenen Vorstellungen und Wünsche. Unsere frommen Wünsche und Pläne zerbrechen. Wir kommen in notvolle Situationen, in schmerzhafte Erfahrungen, die uns nicht erspart bleiben. Und wie schnell beginnen wir uns aufzulehnen und denken, warum? Es kann ja gar nichts mehr gehen. Und wir sehen nicht die liebevolle Handschrift des Weingärtners, der uns niemals zu unserem Verlust und Schaden beschneidet, sondern immer nur so, damit die Frucht für ihn am Ende noch köstlicher wird. Ja, vielleicht beschneidet der Herr sogar unsere Möglichkeiten, die wir haben, vielleicht unsere Kräfte. Warum? Weil er uns in eine Richtung lenken möchte, dass wir Frucht bringen für ihn. Und wenn wir immer nur können, wie er will, dann ist die Gefahr groß, dass wir zu einem frommen Ventilator werden, der viel Luft und Staub aufwirbelt, aber am Ende kommt keine echte Frucht heraus. Wir haben mit Mose ein wunderbares Beispiel in der Bibel. In 4. Mose 12, Vers 3, da lesen wir, dass Luther der Demütigste war unter, Entschuldigung, Luther-Übersetzung, dass Mose der Demütigste war unter allen Menschen. Oder Sanftmütigste, heißt es in anderen Übersetzungen. Wenn wir sehen, wie die Geistesfrucht im Leben von Mose ausgeprägt wurde. Und jetzt kommt die Frage, wie wurde Mose zum Demütigsten und Sanftmütigsten unter allen Menschen? Die Israeliten haben ihm immer auf die Schulter geklopft und haben gesagt, Mose, das ist so cool, mit dir durch die Wüste zu gehen. Das kann keiner so gut wie du. Du bringst uns ins verheißene Land und du triffst immer die richtigen Entscheidungen. Und wir sind so froh, dass wir dich haben. Interessant, demütig oder sanftmütig, das kann man auch ganz anders übersetzen vom Hebräischen her. Mose war ein geplagter Mensch, geplagter wie alle anderen Menschen auf Erden. Oder Mose war ein Mann ständig unter Druck. Und es war sein Leben, nicht nur 40 Jahre, als er Schafe hüten musste, denn da hat jeder Ägypter die Nase drüber gerümpft. Das Lesen wurde, für die Ägypter war es ein Gräuel, Viehhirten zu sein, Viehhirten zu haben, als die Söhne Jakobs gekommen sind. Das war eine Aufgabe, da hat jeder Ägypter so gemacht. Mose, ein Mann, der war stark in Wort, der konnte rhetorisch brillant reden, in Tat. Das lesen wir in Apostelgeschichte 7. Der war mit allen Wassern der Rhetorik gewaschen der damaligen Zeit. Und da musste er 40 Jahre unten durch. Nichts mehr Prinzensohn. Nichts mehr das eigene Volk, das auf ihn gewartet hat. Schafe hüten, eine Aufgabe, jeder Ägypter hat so gemacht. Ich kann ihn so gut verstehen, als der Herr ihn gerufen hat, als er gesagt hat, sende, wenn du willst, aber nur mich nicht, nach diesen 40 Jahren. Und wie viel er sich noch auf seine eigenen Fähigkeiten eingebildet hat, ich kann nicht reden. Weder gestern noch vorgestern noch von Anfang an. So war er kuriert worden von sich selber, Mose. Und dann ging es mit seinem Volk und ständig gab es neu eine auf die Mütze für Mose. Sie haben gegen ihn rebelliert, sie haben es ihm so schwer gemacht, sie wollten ihn steinigen, sie wollten ihn absetzen und alles. Der Weingärtner hat geschnitten und es hat wehgetan. Aber jetzt sehen wir, dass eine wunderbare Frucht gereift. Mose wurde zum Demütigsten unter allen Menschen. Weil er immer wieder neu ein Ja fand, so weh es, wie es getan hat, das immer wieder aus der Hand seines Herrn zu nehmen. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal Hudson Taylor zitieren. Wenn Gott dich berufen hat, im Geist wirklich wie Jesus zu sein, dann wird er dich in ein Leben voller Leiden und Erniedrigung ziehen und in dir ein solches Verlangen nach Gehorsam wecken, dass er dir nicht erlaubt, anderen Christen nachzufolgen. Und oftmals scheint es, dass er andere gute Leute Dinge verrichten lässt, die dir untersagt sind. Andere, anscheinend sehr religiöse, nützliche Christen und Pfarrer mögen sich vordrängen, Fäden ziehen, Pläne ausarbeiten, um ihre Programme zu verwirklichen. Aber du kannst es nicht. Und wenn du es dennoch versuchst, wirst du so kläglich versagen und vom Herrn so scharf zurechtgewiesen werden, dass du es bitter bereuen wirst. Andere mögen von ihrer Arbeit, von ihrem Erfolg und ihren Veröffentlichungen viel Aufhebens machen. Aber der Heilige Geist wird dir das nicht erlauben. Und wenn du dennoch damit anfängst, wird er dich so demütigen, dass du dich selbst und alle deine gute Arbeit nicht mehr ausstehen kannst. Es mag anderen erlaubt sein, viel Geld zu verdienen. Dich hingegen wird der Herr wahrscheinlich arm lassen, weil er für dich etwas weit Besseres als Gold will, nämlich deine völlige Abhängigkeit von ihm. Der Herr wird anderen zur Ehre und vorwärts kommen lassen, während er dich unbekannt im Verborgenen lässt, weil er einige angenehme, im Schatten gedeihenden Früchte für seine kommende Herrlichkeit hervorbringen möchte. Er wird andere ein Werk für ihn vollbringen lassen und dafür gepriesen werden. Aber du kannst dich bei deiner Arbeit ablacken, ohne dass man erfährt, was alles du tust. Und um deine Arbeit noch kostbarer zu machen, wird er anderen das Lob für deinen Einsatz einheimsen lassen. Du aber wirst 10-mal mehr empfangen, wenn Jesus kommt. Der Heilige Geist wird mit eifersüchtiger Liebe streng über dir wachen. Und er wird dich für nichtige Worte oder Empfindlichkeiten, für die Verschwendung deiner Zeit zurechtwenden, für etwas, was andere Christen scheinbar keine Sorge bereitet. Also entschließe dich, Gott als unbegrenzten Herrscher anzuerkennen und anzunehmen, dass er berechtigt ist, mit seinem Eigentum so zu verfahren, wie es ihm gefällt, ohne dir tausenderlei Dinge zu erklären, die deinem Verstand rätselhaft erscheinen. Er wird dich bei deinem Wort nehmen. Und wenn du dich ihm bedingungslos als Eigentum auslieferst, dann wird er dich mit eifersüchtiger Liebe umgeben und vieles verwehren, was er andere Leute sagen oder tun lässt. Und wenn du dann so vom lebendigen Gott beherrscht wirst, dass du im Innersten deines Herzens zufrieden und froh darüber bist, über diesen besonderen, persönlichen, verborgenen und eifersüchtigen Schutz des Heiligen Geistes, dann hast du den Vorhof des Himmels erreicht. Soweit Hudson Taylor. Wenn wir uns ganz dem Vater verlassen, ganz den Händen des Weingärtners, dann dürfen wir ganz gewiss sein, dass er niemals zu viel abschneidet. Dass er niemals an der falschen Stelle mit Wegschneiden beginnt. Dass er uns niemals in Umstände oder Nöte stellt, die er nicht aus seiner göttlichen, vollkommenen Sicht zu unserem Besten mitwirken lassen möchte. Und damit kommen wir zum dritten, das Bleiben der Rebe am Weinstock. Wir haben gesehen, dass uns in Christus alles geschenkt ist, um ein fruchtbares Leben zu führen. Durch den Heiligen Geist wohnt Christus in mir. Nun werden aber auch die Jünger aufgefordert, in Christus zu bleiben. Jede Rebe, die nicht in ihm bleibt, lesen wir, wird abgeschnitten, hinausgeworfen und verbrannt werden. Wie sollen wir das verstehen? Ich weiß, dass es hier auch unter bibeltreuen Christen verschiedene Ansichten gibt. Und was ich jetzt sage, das möchte ich niemand aufdrängen, sondern als der mir geschenkten Erkenntnis verstehen. Wenn wir das Neue Testament untersuchen, dann stellen wir fest, dass Bleiben in Christus ein Kennzeichen des neuen göttlichen Lebens ist. Bleiben kann auch übersetzt werden mit wohnen, aufhaltend, dauerhaft sein. Und dieses Bleiben in der Nachfolge ist ein Kennzeichen des neuen Lebens. Und Spurgeon sprach in diesem Zusammenhang von dem Ausharren der Erwählten als ein Kennzeichen des neuen Lebens. Im Gegensatz zu diesem Kennzeichen des neuen Lebens lesen wir in 1. Johannes 3, 15 im Zusammenhang mit der Bruderliebe von denen, die das ewige Leben nicht bleibend in sich haben. Das ist das Gegensatz. Ich sprach vorhin vom erweckten Menschen, an dem der Geist Gottes wirkt, die das ewige Leben nicht bleibend in sich haben. Das Bleiben in Christus ist ein Kennzeichen einer echten Rebe, genauso wie das Fruchtbringen ein Kennzeichen einer echten Rebe ist. Eine Rebe, die dagegen nicht dauerhaft in Christus bleibt, die keine organische Verbindung mit dem Weinstock hat, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten und zerfällt. Das lesen wir. Wie sieht nun das Bleiben in Christus aus? In Vers 7 macht der Herr Jesus deutlich, dass ein Bleiben in ihm zugleich immer auch ein Bleiben in seinem Wort ist. In Psalm 1 lesen wir von dem, der seine helle Freude hat am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes, der Tag und Nacht darüber nachsinnt. Man kann sogar sagen, wiederkäut, das Wort Gottes wiederkäut, also immer wieder damit beschäftigt ist. Und was heißt es dann? Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Im Christus bleiben, im Wort Gottes bleiben, das heißt, dass unser Leben, unser Denken mehr und mehr von der Heiligen Schrift her geprägt und verändert wird. Und es kann kein Christ geben, der behauptet, in Christus zu sein, aber der sagt, ich habe das Bibellesen nicht nötig. Oder ich brauche das nicht. Oder ich habe das nicht mehr nötig. Dieses Bleiben im Wort Gottes ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit einem intellektuellen Anhäufen von Bibelkenntnis oder biblischen Lehrsystemen. In 1. Johannes 2, Vers 6 lesen wir, wer das sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt ist. In Christus und in seinem Wort zu bleiben, hat immer etwas mit praktischer Auswirkung zu tun, mit der Veränderung unseres Lebens. Und diese Veränderung wird dann am meisten sichtbar, wenn wir nicht dauernd mit uns selbst beschäftigt sind. Das ist ja die Todkrankheit der heutigen Zeit, immer Selbstbeschäftigung, es geht um uns. Wenn wir uns nicht dauernd selbst verändern wollen, sondern wenn ein verändertes Leben sichtbar wird dadurch, dass wir immer mehr mit Christus beschäftigt sind. Dass uns immer mehr seine Herrlichkeit aufgeht. Das, was uns in ihm geschenkt ist, was wir in ihm haben, unser Denken, davon in Beschlag genommen wird. Und das lesen wir in 2. Korinther 3, 18. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zur anderen. Je mehr wir Christus erkennen, umso mehr werden wir davon verändert werden, wenn es unser Leben erfüllt. Das ist genauso, wie wenn ich bei strahlendem Sonnenschein eine schöne Bergwanderung mache. Und abends komme ich heim und ich merke gar nichts und die anderen sagen, Mann, hast du eine gute Farbe bekommen von der Sonne. Ich gucke in den Spiegel und es stimmt. Gut, wir sollen uns nicht selbst bespiegeln, habe ich gerade gesagt. Aber ihr versteht, was ich meine. Je mehr uns Christus und seine Herrlichkeit groß wird und unser Denken und Leben davon geprägt wird, umso mehr werden wir umgestaltet in sein Bild. In Vers 7 wird noch etwas deutlich. Ein Bleiben in Christus hat erhörliches Gebet zur Folge. Je mehr unser Denken, unsere Wahrnehmung von Gottes Wort verändert wird, umso mehr werden unsere Gebete dem Willen Gottes entsprechen und nicht die eigenen Wünsche und Ideen im Vordergrund stellen. Die dürfen wir dem Herrn auch sagen. Es soll uns immer mehr um seinen Willen gehen, um seine Herrlichkeit in unserem Leben. In Christus ist uns wirklich alles geschenkt. Er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Erlösung, zur Heiligung. Und dann dürfen wir ganz freimütig bitten, dass der Vater es um Jesu Willen tut. Und darauf ist die Verheißung der Erhörung gegeben. Jetzt kann man aus diesem Bibelvers einen falschen Rückschluss ziehen. Und dieser falsche Rückschluss führt nicht zu mehr Frucht, sondern er führt zur Lähmung und zur Fruchtlosigkeit. Man meint, das Bleiben in Christus, das ist wieder das Ergebnis eigener Anstrengung, eigener Bemühung. Aber genau das ist nicht der Fall. In Christus bleiben heißt vielmehr, sich die völlige Abhängigkeit von Christus zu erkennen. Nicht, ich kann immer mehr und streng mich immer mehr an, sondern die völlige Abhängigkeit von Christus zu erkennen. Ich bin gar nicht von mir aus dazu fähig. Und auf diesem Grund bin ich täglich neu darauf angewiesen, dass er mich bewahrt, dass er handelt in meinem Leben, dass er mir seine Kraft gibt, dass er mich trägt. Bleiben in Christus ist nicht ein Zeichen eigener geistlicher Stärke, sondern das Erkennen der eigenen Schwachheit und Kraftlosigkeit. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 12, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Warum? Nicht, weil er gerne schwach war, hat ihn sich auch zu schaffen gemacht. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Damit die Kraft Christi bei mir wohne. Bleiben in Christus. Erkennen der eigenen Schwachheit. Hudson Taylor schrieb dazu, der Heilige Geist hat mich gelehrt, dass es keiner Stärke bedarf, wenn man in Jesus bleiben will. Zu nichts braucht man so wenig Stärke wie zum Bleiben. Nimm ein kleines Kind, ein paar Monate alt, und leg es in die Wiege, so bleibt es dort. Es braucht keine Stärke, um dort zu bleiben. Wenn es vielleicht ein Jahr alt ist, so wird es stark genug sein, um über die Seiten hinauszuklettern, und dann kann es einen Fall tun. Ich glaube, wir bleiben nicht in Jesus, nicht weil wir zu schwach, sondern weil wir zu stark sind. Soweit Hudson Taylor. Also bleiben in Christus heißt schließlich noch im Bewusstsein seiner Gegenwart zu leben. Er lebt in mir. Er umgibt mich von allen Seiten. Selbst wenn ich nicht über Christus nachdenke, wacht er trotzdem über mir und hält mich bei seiner Hand. Wir kommen zum vierten, die Frucht der Rebe. Ich habe gesagt, wir dürfen Frucht nicht mit Arbeit verwechseln. Wir dürfen Frucht nicht mit Erfolg verwechseln. In erster Linie geht es um einen geistlichen Charakter, wenn die Bibel von Frucht spricht. Aber dann spricht sie auch von Frucht im Zusammenhang mit dem, was der Herr durch uns wirkt. Es kann Missionsarbeit sein, das Zeugnis für Christus, andere Dinge. Zusammenfassend können wir sagen, alles, was unser Herr zu seiner Ehre durch uns bewirken möchte, ist Frucht. Die Frucht, die Christus in uns und durch uns bewirkt, ist bleibend und echt. Das ist Kennzeichen echter Frucht. Im Psalm 1, ich habe schon zitiert, lesen wir, der seine Frucht bringt, zu seiner Zeit, nicht wann er das will, sondern zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, gerät wohl. Was Christus wirkt, gerät aus göttlicher Sicht wohl. Wenn wir Menschen etwas durch eigene Anstrengungen produzieren, das gerät oft weniger wohl. Im Schwäbischen spricht man von Murks, wenn Dinge nicht richtig werden. Das gibt dann wirklich auch Murks. Und aus diesem Grund sagte Herr Jesus, dass wir ohne ihn nichts tun können. Ja, wir können so viel tun ohne ihn. Vom Aktivsein bis zum Herzinfarkt. Aber warum sagt er das tun? Ohne ihn entsteht keine echte bleibende Frucht. Das möchte er damit sagen. Die geistlichen Charaktereigenschaften, die Christus in einem Leben bewirkt, werden sich als echt beweisen, wenn sie auf den Prüfstand kommen. Wenn unsere Liebe auf den Prüfstand gestellt wird. Wenn unsere Geduld in die Folterkammer muss. Wenn andere Menschen da sind, die uns ständig auf den Keks gehen, wie man so schön sagt. Dann wird sich zeigen, ob Frucht da ist oder keine Frucht. Nicht wenn uns alle auf die Schultern klopfen und schon vorbildliche Mitarbeiter und herausragenden Kristallen und sonst irgendwas. Frucht kann angefochten werden. Wir haben auch noch unser sündiges Wesen. Bis uns der Herr vollendet, tragen wir das mit uns herum. Er hat das neue Leben angefangen, aber das andere auch noch. Frucht kann angefochten werden. Aber Frucht zeigt sich dann, wenn sie auf den Prüfstand kommt. Und alles selbst antrainierten und anerzogenen christlichen Charaktereigenschaften, die platzen früher oder später wie Seifenblasen. Das ist der Unterschied zu Frucht. Vielleicht kann man äußerlich die Fassade bewahren, wenn die Seifenblase geplatzt ist, aber innerlich sieht es dann trotzdem ganz anders aus. Das ist selbst antrainiert. Wenn wir jetzt zu dem kommen, was der Herr nach außen wirken möchte, ich habe gesagt, es geht in erster Linie um geistliche Charaktereigenschaften. In missionarischer Hinsicht können wir Menschen beeindrucken. Wir können Menschen sogar beeinflussen, sogar manipulieren, dass sie eine Entscheidung für Christus treffen. Das können wir machen mit bestimmten Methoden und Dingen. Aber alle christliche Begeisterung und alle gemachten Entscheidungen werden früher oder später abblättern. Wenn Christus dagegen etwas Neues im Leben beginnt, wird diese Frucht wachsen und immer mehr Gestalt gewinnen. Wir brauchen auch nicht immer den geistlichen Barometer spielen, ist jetzt die Entscheidung echt oder nicht, mir geht es nur darum, dass wir nicht weinen, wir müssen etwas verkrampfen und erzwingen durch gewisse Methoden und nachher ist es nicht echt. Wenn Christus das tut, wird es immer echt sein, auch wenn wir Enttäuschungen diesbezüglich und Rückschläge erleben von Menschen, wo es nicht echt war. Interessant, wir haben eine Steigerung in unserem Text. Vers 2 spricht von Frucht und dann spricht Vers 2 von mehr Frucht. Und dann kommt Vers 8 und da ist von viel Frucht die Rede. Und da sehen wir, es kann keinen Stillstand geben. Es kann kein selbstzufriedenes Zurücklehnen in der Nachfolge geben. So, jetzt ist es genug. Sondern Christus möchte uns immer mehr zu seiner Ehre verändern. Er möchte noch mehr Frucht wachsen lassen. Er möchte, dass wir ihn noch mehr verherrlichen. Und erst bei der Entrückung und mit der damit zusammenhängenden Vollendung wird das endgültig abgeschlossen sein. Frucht hat nur ein Ziel. Sie verherrlicht den Vater. Und damit stehen wir bei einem weiteren Wesen der göttlichen Frucht. Wo göttliche Frucht wächst, werden nicht Menschen gelobt, Menschen verherrlicht, sondern Christus selbst. Das ist das Kennzeichen von göttlicher Frucht. Selbstgerechtigkeit, eigene Frömmigkeit, menschlich gebastelt christliche Erfolge machen stolz. Frucht dagegen macht dankbar und demütig. Und sie weiß, wer allein das Wachstum geschenkt hat und wer allein das Wachstum gewirkt hat. Hudson Taylor war in China, die China-England-Mission war gewachsen. Ich glaube, sie hatte schon über 1000 Missionare. Er war sehr bekannt geworden und zum ersten Mal wurde er in die USA eingeladen, obwohl er schon in vielen anderen Ländern war. Und dann war er unterwegs im Zug mit seinem Freund Henry Forst. Und Henry Forst las in einem Magazin einen Artikel über Hudson Taylor, damalige Printpresse. Und in diesem Artikel war zu lesen, wer dieser Hudson Taylor eigentlich wäre. Und es stimmt, viele, die Hudson Taylor sahen, waren völlig enttäuscht. Er war ein kleiner, schmächtiger, kränklicher Mensch, der keine besondere Redegabe hatte. Keine besondere Stimme zum Predigen oder sonst etwas, wenn er auch viel gepredigt hatte. Ging vielen so, ich habe das gelesen in Büchern, die immer dachten, jetzt kommt da so ein Pionier, der nichts umwirft, die Palme im Sturm oder so etwas. Und dann stand ein ganz anderer Mensch vor ihnen. Und so wurde er in diesem Artikel richtig gehend in die Pfanne geschlagen. Wer ist dieser Hudson Taylor, der kann nicht mal richtig predigen? Was hat denn der für ein Erscheinen? Was will der denn überhaupt in der USA? Wir haben doch viel bessere Missionare, wir haben viel bessere Evangelisten, wir haben eine ganz andere Missionsarbeit. Und hätte er nicht diesen Namen, würde man ihm nicht mal die Spesen für eine Vorstellungspredigt zurückgeben. Stand in diesem Artikel. Und Henry Forst hat es gelesen, dann hat er das schnell zusammengeklappt und in einen Stapel von anderen Büchern und Papieren geschoben. Er wollte nur nicht, dass er seinen Freund in die Finger bekommt. Und zu seinem großen Entsetzen greift Hudson Taylor unter den Stapel und zieht sich das heraus und beginnt zu lesen. Ich kann mir vorstellen, dass bei Henry Forst der Pulsschlag senkrecht nach oben ging. Es ist die Frage, wie würden wir reagieren, wenn wir sowas lesen über uns. Von anderen Nachfolgern geschrieben, indem wir restlos in die Pfanne geschlagen werden. Ich bin überzeugt, die Gesichtsfarbe würde zunehmen. Die Bandage vom Blutdruckmesser wird es bald zerreißen, wenn man sowas liest. Und jetzt kommt Hudson Taylor. Der hat es gelesen. Er blieb einige Augenblicke ganz still. Und dann sagte er zu seinem Freund, das ist eine berechtigte Kritik. Es ist alles wahr. Ich habe oft gedacht, dass Gott mich vielleicht deshalb so gering gemacht hat, damit er zeigen kann, wie groß er ist. Frucht. Sie verherrlicht allein den, der die Frucht gibt, der die Frucht wachsen lässt. Christus ist alles. Er gibt das Leben, er reinigt die Rebe, er schenkt das Wachstum, er gibt die Frucht. Und er möchte sich durch unser Leben verherrlichen. Und das Geheimnis eines fruchtbaren Lebens ist deshalb Christus allein. Und das ist der Grund, warum ich ihn jeden Tag neu so sehr brauche. Und ich schließe mit dem Wort aus Johannes 15, Vers 16. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Wir beten noch miteinander. Himmlischer Vater, wir können nur staunen, was Gnade ist. Und was Liebe ist, dass du uns so geliebt hast, die wir dir gar nichts bringen können, wie Schuld und Sünde, wie den Totalschaden eines gottfernen Lebens. Herr, wir können nur darüber staunen, dass du uns so reich beschenkst. Die wir niemals etwas aus eigener Kraft erarbeiten können, das dir gefällig ist. Und dass du uns in deinem Sohn deshalb alles gegeben hast. Und dass du, Herr Jesus, unser Leben in uns und durch uns entfalten möchtest. Ich möchte dich bitten für uns allen, für mich, dass wir das erkennen. dass wir doch immer wieder aufhören mit unserem eigenen frommen Rumgekrampfe und Rumgebastle, das sowieso nichts Richtiges wird. Und dass es uns nur ums eine geht, dass du unser Leben so gebrauchen kannst, wie du es möchtest. Dass du allein am Ende alle Ehre darüber bekommst. Hab Dank für die unverstehbare Gnade. Hab Dank für die ganze göttliche Fülle, die uns in dir geschenkt ist. Und dass du uns so liebst, dass du dich durch uns verherrlichen möchtest. Amen.